Meine Aufgabe ist es, die Diskussion etwas zusammenzufassen und vor allen Dingen folgende Frage zu beantworten, nämlich: Tragen die Sicherheitsanforderungen den Ansprüchen zukünftiger Generationen Rechnung? Es hat hier ja viele gute Vorschläge gegeben, wie man die Anforderungen noch erhöhen oder verbessern kann. Aber ich soll mich mit dem beschäftigen, was zukünftige Generationen verbindlich, sozusagen ich als deren Advokat, verbindlich aus diesen Anforderungen ableiten können. Eine Vorbemerkung vielleicht noch mal. Versprechen, dass jeweils nach Stand von Wissenschaft und Technik optimale Endlager zu verwirklichen, helfen oder sichern zukünftigen Generationen wenig oder gar nichts zu, meines Erachtens. Das Beste, das nach heutigem Stand Beste, muss nicht gut und sicher sein. Vielleicht, um das mit einem Bild zu beschreiben, wenn Sie in einer Prüfungssituation sind und der Professor sagt zu Ihnen am Ende: Sie haben im Rahmen Ihrer Möglichkeiten die stets besten Antworten gegeben, dann können Sie trotzdem durchgefallen sein. Also zukünftige Generationen haben nicht Anspruch auf das Bestmögliche, sondern auf ein gutes und sicheres Endlager. Das war eigentlich in der Debatte um die Beseitigung hochradioaktiver Abfälle immer eine Selbstverständlichkeit. Als vor 32 Jahren Gorleben mal benannt wurde, sicherte die Politik der Öffentlichkeit und den betroffenen Bürgern zu, dass dort hochradioaktive Abfälle auf Dauer sicher eingeschlossen würden, und zwar dies mehrfach durch mehrere undurchdringliche Barrieren, nämlich eigentlich durch drei, durch Behälter, durch den Salzstock und durch ein ebenso undurchdringliches Deckgebirge. Bei der näheren Untersuchung des Salzstockes kam man dann in den 80er Jahren zu der Erkenntnis, dass dieses Konzept nicht haltbar ist, und ersetzte es durch ein anderes, wenn ich mich recht entsinne, das dann uns Herr Röthemeier, wir uns als Journalisten, vortrug. Er sagte nämlich: Wir werden dafür sorgen, dass auch an der Erdoberfläche die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung auf Dauer eingehalten werden, und wir werden das im Notfall durch zahlreiche technische Einbauten unter Tage verwirklichen. Seither hat sich eigentlich nicht mehr so viel getan, würde ich sagen. Man ist noch auf dem damaligen Stand geblieben und versucht jetzt heute einen neuen Anlauf. Die Frage ist aber jetzt für mich: Was wird denn zukünftigen Generationen tatsächlich durch dieses Papier zugesichert? Es wird ihnen nicht zugesichert, wie es ursprünglich der Gedanke war, dass sie mit der einmal im Endlager deponierten Radioaktivität auf keinen Fall wieder in Kontakt kommen. Das ist nicht der Fall. Um genau abzuprüfen, worauf Sie sich verlassen können, muss man natürlich die Langzeitaussagen zur Sicherheit betrachten. Es gibt in diesem Papier, kurz gesagt, zwei Wege, mit der die Langzeitsicherheit nachgewiesen werden kann. Der eine Weg findet sich auf Seite 14 unter dem Punkt 722, radiologische Langzeitaussage. Das ist sozusagen ein vereinfachter Weg, um zur Langzeitsicherheit zu kommen. Da wird davon ausgegangen, dass der einschlusswirksame Gebirgsbereich so ideal ist, dass schon an dessen Rand kaum noch Radioaktivität austritt. Und dann kann man sich alle weiteren Berechnungen sparen über die Ausbreitung von Radioaktivität im Untergrund, weil der Salzstock oder das Tongestein von vornherein alles zurückhält. Auf so einen idealen Zustand haben die zukünftigen Generationen aber keinen Anspruch. Es ist sozusagen eigentlich nur ein Weg, um den berechnenden Wissenschaftlern, die da die Analysen durchführen müssen, ihre Arbeit zu erleichtern. Anspruch haben die zukünftigen Generationen nur auf das, was in den Punkten 6.2 und 6.3 niedergelegt ist. Und zwar gibt es dort zwei Grenzwerte. Einmal dieser bekannte Grenzwert 10 hoch minus 4. Das heißt, es wird zugesichert, dass innerhalb einer Generation oder innerhalb der Lebenszeit eines Menschen Anwohner oder Betroffene des Endlagers, das von 1.000 Anwohnern oder Betroffenen des von 10.000, in diesem Fall bei 10 hoch minus 4, nur einer ernsthaft erkranken darf durch das Endlager. Bei dem im 6.3 sind es 1.000, darf nur einer von 1.000 ernsthaft erkranken. Die Frage, worauf haben die zukünftigen Generationen einen Anspruch? Meines Erachtens nur auf den Grenzwert, der unter 6.3 genannt ist. Denn es heißt dort, dass für den Fall 6.3 eine Eintrittswahrscheinlichkeit zwischen 1% und 10% gelten soll. Eine Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Art ist nicht das, was man so landläufig dem Restrisiko zuschlagen dürfte, also jetzt vor Gericht, sondern das ist ein ernsthaftes Szenario, was man auch in Betracht ziehen muss. Was heißt das nun für die Leute, die irgendwann in 10 oder 20.000 Jahren, so muss man das ja sehen, in dieser Gegend, wo das Endlager, wo immer auch errichtet sein wird, leben? Das Krankheitsrisiko selbst wird ja nur aussagekräftig, wenn man die Zahl der Menschen kennt, die betroffen sind. Nicht? Wenn 1.000 Menschen betroffen sind von so einem Risiko, dann hat man eine Wahrscheinlichkeit, dass einer erkrankt ist. Wenn jetzt der gesamte Landkreis Lichow-Dannenberg betroffen wäre, dann hätte man die Wahrscheinlichkeit, dass 50 erkrankt sind. Dazu gibt es in diesem Papier keine Aussage. Ist meines Erachtens ein Manko. Man müsste schon eingrenzen, um wie viele Menschen es geht. Bei dem anderen Sicherheitsnachweis, 14, ist das eingegrenzt. Da ist vorausgesetzt, also auf Seite 14, dass es nur ein Mensch in seinem ganzen Leben und so weiter, in seiner gesamten Ernährung, also dieses Wasser und so weiter trinkt, dieses Verseuchte, und dann das Risiko. Aber das ist hier eben bei 6.3 nicht genannt. Da ist die Gruppe der Betroffenen nicht definiert. Ein weiteres, was hinzukommt, man muss betrachten, wie lange denn die betroffene Bevölkerung einem derartigen Risiko ausgesetzt werden soll. Es macht einen großen Unterschied, ob es eine einmalige Spitze der Belastung gibt oder ob sich, wie bei einem Endlager dieser Art zu erwarten, eine solche Belastung möglicherweise über 10, 20, 30, 40, 50.000 Jahre hinzieht. Denn dann kommt man auf Zahlen von Betroffenen, wo ich also den Kommunalpolitikern, die ja hier auch sind, aus der Gegend einfach die Frage stelle, ist das noch zu verantworten? Könnte ich mir auch selbst die Frage stellen, kann ich auf Grundlage dieses Papiers einen Zeitungsartikel schreiben, der etwa die Überschrift hat, Endlagerkriterien schließen Tausende Schwerkranker nicht aus? Es ist eine berechtigte Frage, die ich auch noch mal zur Diskussion in den Raum stelle. So. Meines Erachtens haben die ganzen Verbesserungsvorschläge, die hier gemacht worden sind, zu den Kriterien, nur dann einen wirklichen Sinn, wenn sich die Verbesserungen tatsächlich auch in einer Verstärkung der Rechte zukünftiger Generationen niederschlagen. Das heißt, zum Beispiel, dieser Wert 10 hoch minus 3, dieses schlechtere Szenario, müsste gestrichen werden. Vielleicht zum Abschluss noch eine kleine andere Bemerkung. Es ist natürlich auffällig an diesen Kriterien, dass sie insgesamt so formuliert sind, dass sie auch auf das Endlagerprojekt Gorleben passen. Also, dass das Deckgebirge wie früher nicht mehr vorkommt, dass man auch davon ausgeht, dass es möglicherweise Austritte aus dem einschlusswirksamen Gebirgsbereich geben könnte. Das nährt natürlich zusammen mit der Tatsache, dass eine Untersuchung anderer Standorte nicht mehr vorgesehen ist, den Verdacht, dass dieses Papier letztendlich auch einer Entscheidung für den Standort Gorleben mit den Weg bereiten soll. Das war's.
Ja, vielen Dank. Ich habe für das Programmkomitee die Rolle übernommen, die Diskussion einzuordnen. Und die Diskussion einzuordnen, damit habe ich natürlich eine andere Perspektive als mein Vorredner. Die Diskussion einzuordnen hat für mich, nachdem Sie sehr schön eigentlich auf die Hauptfrage fokussieren konnten, eben Verantwortung für zukünftige Generationen, habe ich einen bisschen breiteren Job. Und ich erkläre den kurz und sage Ihnen dann, zu welchen Unterpunkten ich mich in den 10 Minuten kurz beziehen werde. In den Sozialwissenschaften, die mit den Folgen komplexer technischer Systeme sich auseinandersetzen, sagt man heute, man hat eine ganze Reihe von Grundsatzfragen, die man gerade in der heutigen Wissenschaftslandschaft auch sehr ausführlich diskutieren kann. Und das tut die eine Hälfte. Die andere Hälfte sagt, wir brauchen doch diesen Anwendungsbezug und wir brauchen praktische Lösungen. Und ich gehöre jetzt heute in dieser Runde zu dieser zweiten Hälfte, die nämlich sagt, wenn ich die Frage ernst nehme mit der Verantwortung über zukünftige Generationen, dann müssen die Akteure heute eigentlich was tun. Und in dem Kontext steht auch die Auseinandersetzung, dass wir heute für andere Generationen darüber entscheiden, mit welchen Sicherheiten oder Unsicherheiten sie umgehen müssen. Und da ist dann die eine Frage schon die, nach dem Kontext, in dem diese Veranstaltung steht, nämlich gibt es denn die ausreichenden Dokumente, die an potenziellen Endlagern Sicherheit garantieren. Und da ist die eine Position, dass es zwar ältere Sicherheitsanforderungen gibt, und da war gestern auch über die Notwendigkeit gesprochen, die zu aktualisieren, die abzudaten, und dass die im Raum steht, wurde auch nicht in Frage gestellt. Okay, man hat jetzt einen Vorschlag, wie geht man heute damit um, wie versucht man die Entscheider auf Regeln einzuspielen, wie diese Sicherheitsanforderungen aussehen können. Und da gibt es jetzt aus einem Ministerium einen Vorschlag dazu. Eine Regierungsorganisation schlägt also vor, ein neues Dokument zu verfassen, was mit einer gewissen Laufzeit an Gültigkeit neue Regeln festschreibt. Und dabei gibt es immer zwei Schwierigkeiten. Die erste Schwierigkeit wurde gestern, glaube ich, sehr pointiert benannt. Wie viel Zeit hat man für dieses Dokument? Und da sagt das BMU, wir haben genau so und so viel Zeit, um unser Hauptziel, die Veröffentlichung, noch zu erreichen und damit eine gewisse Kontrolle über diese Regelsetzung zu sichern. Hat dafür die ESK und die unterstützt sie dabei. Und wir diskutieren jetzt als Laien, wir kommen aus einer zweiten Richtung, viele von heute kommen aus einer zweiten Richtung, die sagen, wir wollen an dieser Diskussion beteiligt sein und haben an die Diskussion auch qualitative und inhaltliche Erwartungen. Und darauf zu reagieren, haben wir dieses Experiment mit Ihnen heute hier an diesen 1,5 Tagen gemacht, sich da anzudocken. Und das führte natürlich zu weitergehenden Forderungen, und die kann jeder nur quasi für sich und für seine Position auch im Detail noch begründen. Ich glaube, die Arbeitsrunden haben zum Teil ja sehr konkrete Forderungen gestellt oder sehr konkrete Vorschläge auch gemacht. Was könnte man zusätzlich noch ergänzen? Und ich denke, das ist der Kontext, in dem diese Frage aus meiner Sicht heute zu ergänzen ist. Ich würde jetzt noch mal was sagen zum Dokument an sich, würde dann zu den Diskussionsrunden und Arbeitstischen und diesen Meinungsprofilen Beobachtungen mitteilen, um dann noch mal kurz auf die Perspektive einzugehen, die ich, wie, wenn ich das Programmkomitee richtig verstehe und wenn ich Sie hier richtig verstehe, die wir vorschlagen. Punkt 1, das Dokument an sich. Ich glaube, es gab gestern auch in der Diskussion eine große Einigkeit darüber, dass Sicherheitsanforderungen in jedem Endlagersuchprozess so früh wie möglich formuliert werden müssen und immer wieder qualifiziert und präzisiert werden müssen. Dazu gibt es keine Streitigkeit. Es gibt vielleicht eine Streitigkeit darüber, ob es jetzt schon relativ spät ist oder ob Voreinnahmen mit eingeführt sind, die zum Beispiel auf den Standort Gorleben hinauslaufen. Aber der Anlauf, das zu machen, erscheint sinnvoll. Und ich würde auch fortsetzen, keiner hat eigentlich die Strukturierung des Dokuments in Frage gestellt, dass diese verschiedenen Aspekte wie Zweckbestimmung präzisiert sein müssen, dass es auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen Regeln geben muss. Das steht nicht grundsätzlich in Frage. Also ist die Stoßrichtung erstmal aus meiner Sicht an vielen Punkten wird unterstützt. Es gibt eine Reihe von Fachfragen, an Details, an Definitionsproblemen eigentlich ein Phänomen, was wir als Technikfolgenabschätzer überall beobachten, nämlich, dass es in der Expertenwelt schon leicht differierende Positionen gibt, wie viel ist notwendig. Geht man eher auf den Dosiswert oder arbeitet man mit anderen Instrumenten, mit Wahrscheinlichkeitsgrößen und Ähnlichem? Aus diesem Dilemma, glaube ich, kommt man nicht raus. Und das ist auch ein Job, der zu leisten ist, dem sich auch die beteiligten Regierungsbehörden zu stellen haben. Tragen wir das mit? Und wo wollen wir welche Präzisierung? Und das, mir erscheint so, dass die technischen Aspekte in den vorgeschlagenen Sicherheitsanforderungen und wie zum Beispiel auch die zentrale Pointierung auf den einschlusswirksamen Gebirgsbereich, dass das sehr tragfähige und belastbare Konzepte sind, die im Detail an vielen Stellen noch ausformuliert und präzisiert werden müssen. Aber das stellt das Grundproblem nicht in Frage. Und ich kann für mich als Person nur sagen, vieles kann ich nicht beurteilen, aber ich habe ein relativ hohes Vertrauen an die plural zusammengesetzte ESK, dass die ihren Job gut macht. Und die Kommentierung zeigt mir auch, dass da ein guter Weg gegangen wird. Jetzt ist die Frage, werden all die Aspekte berücksichtigt, die andere Akteure noch mit NGOs zum Beispiel berücksichtigt haben wollen? Das wäre in einem Diskussionsprozess notwendig und dazu haben wir hier ein Experiment gemacht. Notwendig ist, glaube ich, dass beim BMU und bei anderen Mitentscheidern andere Ministerien, die in späteren Schritten, wenn diese Regeln angewandt werden oder man sich auf sie bezieht, mit aktiv sind, dass natürlich die Wünsche, die hier formuliert werden, auch die Wünsche an Präzisierungen sehr ernst genommen werden und Herr Ahrens jetzt bei Revision 2 sozusagen die Botschaften von hier auch mitnimmt. Er hat gestern ja dazu eine Position bezogen, wie ernsthaft berücksichtigt werden soll, aber das ist auch eine Schnittstelle dafür, ob solche Veranstaltungen Sinn machen. Nur wenn das auch passiert und wenn auch andere Akteure relativ gut die Botschaften verstehen, dann kann es sein. Die Diskussionen in den Arbeitstischrunden. Meine erste Beobachtung ist die, dass die eine sehr unterschiedliche Qualität hatten. Und es gab an mehreren Punkten auch, fand ich, fast erstaunliche Einigkeiten oder Richtungen an den Tischen, wenn die Richtung auch vielleicht war, wir verstehen es gar nicht genau, was der technische Hintergrund ist, aber es gab nicht den sehr großen, explosiven Dissens. Das finde ich die erste erstaunliche Beobachtung. Und an der ich fange jetzt mit der zweiten Runde von gestern an, also wo es nicht um die Standortauswahlverfahren, sondern wo es um eine Reihe von technischen Fragen gab. Da hat mich in der Deutlichkeit erstaunt, dass bei den Anforderungen an Schutz von Mensch und Umwelt und den dann angesprochenen Einzelaspekten, also Nachweis, Dosis, Größen und Ähnliches, dass viele Kernelemente aus meiner Sicht auch in ihren Vor- und Nachteilen nicht gut erklärt werden konnten. Auch nach 1/4 Stunden gab es an den Tischen noch nicht so deutliche Mehrheiten, wir verstehen den Kern des Vorgehens. Jetzt ist es natürlich, weiß ich als Politikwissenschaftler umgedreht auch, dass es mit Regierungsdokumenten einem oft dem interessierten Laien schwer ist, den genauen Bedeutungsgehalt zu erkennen. Nur wenn wir auch 1,5 Stunden darüber gesprochen haben und dann noch immer diagnostizieren, so richtig klar pro, contra oder das und das Kernproblem sehe ich, dann heißt es einfach, dass man das in diesem Zeitfenster auch nicht erschöpfend besprechen kann. In dem zweiten Frageblock tauchte auch für mich ein Kerndefizit noch auf. Welche Fälle sind eigentlich alle zu berücksichtigen, wenn es um die Herstellung von Sicherheit geht? Und da finde ich auch die Abstraktheit, quasi mit der das Dokument an der Stelle argumentiert, macht es für die interessierte Öffentlichkeit aus meiner Einschätzung sehr schwierig zu beurteilen, sind all die Fälle, die mir Sorge machen, aus meiner jeweiligen Position heraus, sind die gut aufgehoben. Und wenn sie aufgehoben sind und angesprochen werden, wo werden sie eigentlich hinsortiert? Zu den hochwahrscheinlichen Fällen oder zu den eher unwahrscheinlichen Fällen? Und wie wird in der klassischen Sicherheitsanalyse damit umgegangen, sodass dass dieses Verfahren und dieser Fachprozess breite Unterstützung finden kann? Da, glaube ich, zeigen sich auch die Grenzen von so einem Dokument in so einer kurzen Prüfungsphase, in so einer kurzen Prüfung, in so einem Rahmen wie hier. Also das Dokument ist sehr sperrig für alle Arten von dem, was wir als Risikokommunikation bezeichnen. Sehr sperrig dafür, wenn nach außen hin in breitere Öffentlichkeiten hinein kommuniziert werden soll, was ist genau der Kernvorschlag und mit welchen Instrumenten arbeitet er und mit welchen Instrumenten kontrollieren entweder die befassten Behörden dieses Vorgehen oder ja, die Betreiber stellen es sicher. Das sollte ein Beispiel dafür sein, wo ich das Problem von solchen Runden sehe. Das heißt nicht, dass die sinnlos sind, aber das heißt, dass man sich dem in Dialogprozessen stellen muss. Geht das in der Kürze der Zeit? Und wenn es nicht in der Kürze der Zeit geht, welche Formen sind dann die angemessenen? Ein bisschen knapp wäre, sage ich nur noch einen Punkt. Leitlinien sollen formuliert werden, also verschiedene Probleme werden ausgelagert. Das hat genau, glaube ich, an dieser Schnittstelle von Kommunikation zwischen Expertenwelt und Öffentlichkeit schafft es ein Problem, weil dann oft der Verdacht ist, die eigentlich knackigen Kernpunkte müssen ganz woanders formuliert werden, das kann ich jetzt noch nicht erahnen. Und dann natürlich die Überlegung sehr schnell kommt, ist mir das dann weitgehend und präzise genug, was in den Sicherheitsanforderungen steht? Und das ist eine offene Frage. In den anderen Arbeitsgruppen fiel mir auf ein großes Maß an Konstruktivität. Vor allem heute hat sich im Vergleich zu diesem zweiten Fragenblock von gestern eigentlich ein hohes Maß an Präzisierung gezeigt. Man war sich auch einig über Grundkonzepte, wie das der Einschluss wirksamer Gebirgsbereich zentral ist, wie er genau zu operationalisieren ist und zu verstehen ist. Da bleiben immer noch Fachfragen übrig, aber da erschien mir die Diskussion, ein Stück in die Richtung zu gehen, wie ich solche Diskussionsformate und Dialogformate auch im Hinblick auf Ertrag verstehen würde. Bei der anderen Diskussion, die wir gestern hatten, in dem ersten Fragenblock, fand ich schwierig, wenn man über Kontextbedingungen spricht, in denen so ein Regierungsdokument steht, nämlich wird das verknüpft mit einer Standortauswahlentscheidung. Und das ist natürlich eine berechtigte Nachfrage. Wie schafft man diese Verknüpfung? Da kann man einfach nur sagen, da haben die Stakeholder ihre Positionen formuliert. Und das ist in so einem Prozess vernünftig. Wenn es tatsächlich in der interessierten Öffentlichkeit große Teile gibt, die sagen, es geht nicht ohne Bestimmung, ohne eine Bezugssetzung der Sicherheitsanforderungen zu einem Standortauswahlverfahren, weil nur dann ausreichende Qualität sicherzustellen ist, dann ist das eben ein Fakt und dann ist das eine Positionsmeldung, die die Entscheider sowohl in der Industrie als auch in der Wirtschaft und in den Expertengremien zu berücksichtigen haben. Und dann wird das Kräfteverhältnis darüber entscheiden, was in welcher Zeit durchzusetzen ist. Welche Perspektive könnte die ganze Veranstaltung haben? Da habe ich nur zwei kurze Bemerkungen. Was haben wir versucht? Wir haben eigentlich in manchen Tischen, und das haben wir auch an Kollegen von anderen Tischen bestätigt, es ging um sowas wie Studium in 5 Worten. Ja, verstehe ich sehr schnell, was die Probleme und Tücken sind, die tatsächlich die Personen, die ein Sicherheitskonzept prüfen müssen, und die Antragsteller, die ausführlich begründen müssen, wieso sie Sicherheit garantieren, wie das im Grund funktioniert. Und das erklären die Sicherheitsanforderungen nicht so, dass sie einem breiten Verständnis einfach zugänglich sind. Umgedreht kann aber so eine Veranstaltung eben keine 5-Worte-Universität sein, die einen Wissensstand herstellt, der dann sehr vertieft und zufriedenstellend ist. Ich glaube aber, dass einige der Grundprobleme, zum Beispiel der Grundprobleme, was für Abwägungsentscheidungen sind zu treffen, bei der Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen, am Beispiel Rückholbarkeit zum Beispiel, was machen wir für eine Türe auf, wenn wir die generelle Rückholbarkeit, die manche diskutieren, einführen würden. Und da fand ich die Abwägung, die hier getroffen wurde, und die Positionen, die auf den Folien waren, auch relativ reflektiert und abwägend. Wollen wir das wirklich für zukünftige Generationen? Also bei uns am Tisch hieß ein Argument, wir zwingen eigentlich zukünftige Generationen auch Verantwortung für Prozesse zu übernehmen, wenn wir die generelle Rückholbarkeit einführen. Und dann zu sagen, wir tun es vielleicht eher nicht, ist, glaube ich, für viele der Akteure hier auch ein wichtiger Schritt, in dem Sinn zu erkennen, welches Problem mache ich auf, wenn ich eine sehr weitgehende Forderung stelle. Im Programmkomitee, glaube ich, werden wir das, was hier passiert ist, weiter vertieft auswerten und beraten, auch in der Richtung, welche Art von Veranstaltungen über Sicherheitsfragen, aber auch über die grundsätzlichen Fragen der Entsorgungsproblematik sind eigentlich sinnvoll. Und das wäre eigentlich mein Schlusssatz. Ich glaube, dass wir eine wichtige Erfahrung gemacht haben, möchte aber jetzt gerne heute hier mit Ihnen über ein sehr spezifisches Dokument, möchte aber jetzt die Runde für die Diskussion eröffnen.
Erstmal möchte ich natürlich sagen, Beteiligungsprozess ist vielleicht zu viel gesagt für diese Art der Veranstaltung. Das wurde ja hier auch von den Leuten von der Gartower Runde gesagt. Sondern das ist ja eben eine Möglichkeit, sich einzubringen mit Vorstellungen, die man zur Sicherheit der Endlagerung hat, etwas Verständnis mehr zu gewinnen für die doch sehr technischen Anforderungen, die in den Papieren drinstehen. Insofern sollte man vielleicht diesen Begriff Beteiligungsprozess nicht so hochhängen. Gleichwohl habe ich das auch schon gesagt in dem Programmkomitee. Ich möchte solche Veranstaltungen weiterführen. Hierzu wird es Planungen geben. Das Programmkomitee wird sich noch mal im Mai treffen. Da werden dann Vorschläge gesammelt, wie kann so etwas aussehen. Und ich bin gewillt, das auch tatsächlich etwas mittelfristig, langfristig ist ein bisschen schwierig, aber mittelfristig anzulegen, nämlich im Rahmen der UFO-Planforschung des BMU, dass solche Veranstaltungen regelmäßig durchgeführt werden, auch mit einer gewissen Perspektive, sodass sich jemand auch dann etwas länger darauf einstellen kann, welche Themen können diskutiert werden und insofern das auch ein bisschen zu institutionalisieren. Aber dies kann natürlich nicht einen Beteiligungsprozess ersetzen, der im Rahmen eines Standortauswahlverfahrens dann stattfinden müsste, oder einen Beteiligungsprozess, wenn man sich auf einen Standort festgelegt hat. Also das ist etwas anderes. Das ist hier sozusagen ein inhaltlicher Beteiligungsprozess, aber das mehr kann es auch nicht sein.
Vielleicht müssen wir noch sagen, über die Zeiträume, über die nachgedacht wird. Also was heißt mittelfristig?
Ja, 3 Jahre so.
Mittelfristig heißt sowas wie 3, 4 Jahre, weil man eben auch gerne möchte, dass man aus den Fallen, die zeitliche Einschnitte wie Wahlen und ähnliche Perspektiven bieten, also Auslaufen des Gorleben-Moratoriums Ende 2010, dass man über solche Phasen hinausgeht, dass man nicht diese Phasen immer wieder, wir warten ab, bis dann das passiert und dann entscheiden wir nochmal neu.
Ja, ein Vorschlag von mir für eine Folgeveranstaltung wäre zum Beispiel auch, dass Sie diskutieren lassen, wie wird eigentlich ein zukünftiges Standortauswahlverfahren finanziert. Wer soll daran beteiligt werden? Wer soll das alles bezahlen? Das ist für uns auch eine wichtige Nagelprobe, wie ernst Sie es wirklich damit meinen.
Gut, so eine Frage nehmen wir gerne auf in die Planungen von all den Themen, die berücksichtigt werden müssen.
Ja, ich würde eigentlich sogar sagen, was Herr noch gesagt hat. Mir fällt auf, also das eine, Diskussionsprozess mit Teilnehmern können im Rahmen des Berufes, und dass sie dafür bezahlt werden, dass sie diese Teilnehmer Antwort bis zu sämtlichen Kosten, Selbstfragen des Gutachters übernehmen. Und sonst ist es so im Kommunalbereich, dass auch also solche Kosten mit übernommen werden, dass für die Vertreter,
ja, ich möchte eigentlich nicht der Diskussion vorgreifen, die wir ja im Mai dann im Programmkomitee führen wollen. Also da werden diese Vorschläge gesammelt, da müssen wir mal schauen, was sich davon realisieren lässt und in welcher Art und Weise. Aber da wollte ich jetzt eigentlich nicht vorgreifen. Das ist der Grund, warum ich dazu nichts sage. Ja, ich bin da direkt auf. Da darf man nicht anfassen. Herr Voges, Sie haben da tatsächlich den Finger auf eine Wunde gelegt, die ich gerne am nächsten Donnerstag eben auch mit der ESK nochmal diskutieren möchte, weil ich kann mich erinnern, deswegen bin ich zu Herrn Rahn rübergegangen, dass in der ursprünglichen HSK-Richtlinie R21 da so ein Satz drin stand, wenn eine größere Anzahl von Personen tatsächlich betroffen sein kann, oder dass die Anzahl der möglicherweise betroffenen Personen auch dazu beiträgt, dass die Genehmigungsbehörde sagen kann, es muss ein strengerer Wert oder eventuell sogar ein weniger strengerer Wert eingehalten werden. Also dass man das berücksichtigt, auf jeden Fall, wie viele Personen betroffen sein können. Ja, ich möchte jetzt, also erstmal gebe ich Ihnen recht, das ist ein Punkt. Da sollte man wirklich drüber nachdenken, ob man in den Sicherheitsanforderungen so etwas hineinschreibt, dass die mögliche Anzahl der betroffenen Personen zu berücksichtigen ist bei der Anwendung dieser Risikowerte. Was da implizit drinsteht und es wahrscheinlich deswegen nicht dort aufgeführt ist, ist, dass man an sich davon ausgeht, dass die Radionuklidmenge, die aus einem Endlager freigesetzt wird, so gering ist, dass auch nur eine geringe Anzahl von Personen tatsächlich überhaupt Strahlenexpositionen erleiden können. Aber das ist sozusagen in den Gedanken. Dahinter steht dort aber nicht. Insofern müssen wir da tatsächlich nochmal drüber nachdenken, ob da nicht so ein Satz aufgenommen werden soll. Insofern gebe ich Ihnen vollkommen recht, Sie haben den Finger in die richtige Wunde gelegt.
Also
6.2 und 6.3, das war schon vollkommen richtig. Da fehlt etwas zu der Aussage, wie ist es, wenn tatsächlich eine größere Anzahl von Personen betroffen sein kann. Kann man dann einfach sagen, es reicht, wenn dieser Risikowert eingehalten ist? Also wenn tatsächlich 100.000 Personen betroffen sein könnten, dann ist das an sich eine zu hohe Anzahl von Schädigungen, die eintreten.
Also da möchte ich vielleicht doch mal eingreifen, Herr Seiler. Also erstmal, ich finde den Hinweis von Herrn Voges vollkommen richtig.
Und ich bin auch der Meinung, dass wir dazu etwas in den Sicherheitsanforderungen sagen sollten. Sie dürfen natürlich auch nicht vergessen, in den Sicherheitsanforderungen steht drin, es muss optimiert werden, auch unterhalb des Grenzwertes, deswegen auch zur Langzeitsicherheit. Und natürlich, und da könnte ich mir vorstellen, dass wir da explizit darauf hinweisen in den Sicherheitsforderungen, insbesondere wenn tatsächlich mit einer größeren Anzahl von betroffenen Personen gerechnet werden muss. Also auf die Rechenwege hinzuweisen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also da finde ich den Hinweis von Herrn Vogel schon etwas konkreter.
Habe ich zwei Wortmeldungen? Frau von Offen, Herr Weber. Herr Weber. Okay. Wir gehen über halb. Ja, ich habe noch Wortmeldungen. Ich würde jetzt noch wenige zulassen.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis.
Ja, ich,
Ich habe den verstanden.
Okay. Ich denke, wir sind, also die Schärfe der Problematik, die an solchen Unterscheidungen hängt, die ist deutlich, glaube ich. Die Sorge haben die meisten. Ich glaube, wir kommen heute an der Stelle nicht weiter. Aber wir werden versuchen, dafür für dieses Spektrum an Themen Vorschläge zu entwickeln. Das ist der Punkt 1. Und Formen zu finden, die erstens problemadäquat sind. Das heißt, man hat genügend Zeit, darüber zu reden. Und zweitens auch möglichst wenige Kosten im Sinn von Zeit und hohen Kosten für Einzelne betreffen. Aber auch das ist nicht umständlich. Also ich kann Herrn Ahrens zwar versuchen, in die Tasche zu langen, aber so einfach geht es nicht. Auch dafür muss eine Idee gefunden werden, wenn solche Kommunikationsprozesse über all die Fragen, die bei der Endlagerentscheidungsfindung relevant sind, wie sind die auf Beine zu stellen, die stabil sind und auf Beine zu stellen, auch die realistisch erwartbar sind. Also natürlich eine breite Finanzierung von möglichst vielen, auch gerne von den Abfallverursachern, wäre eine sinnvolle Variante. Aber geben Sie mir gute Vorschläge, wie wir die richtigen Stiftungen, die richtigen Scheckbücher anbohren können. Und wenn uns das BMU dabei hilft, ist das sicher eine wichtige und zentrale Unterstützung und wir freuen uns darüber. Okay, wir freuen uns aber auch über was anderes, nämlich darüber, dass wir bei aller Strittigkeit im Einzelnen, finde ich, eine sehr konzentrierte Tisch 4. Dass wir bei aller Strittigkeit im Einzelnen trotzdem für meine Erfahrungen auch eine sehr konzentrierte Veranstaltung hinbekommen haben. Sie waren ein konstruktives Publikum und das hat aber auch darauf aufgesetzt, dass es im Hintergrund Helfer gab. Herr Ahrens möchte dazu was sagen.
Okay. Ja, ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken, dass Sie hier teilgenommen haben. Ich fand die Diskussion sehr anregend. Es gab ein paar Grundsatzstatements und ein paar Grundsatzkonflikte wurden wieder deutlich gemacht. Aber, und das hatte ich auch erwartet und erhofft, es gab auch ein paar ganz konkrete Hinweise zu Einzelpunkten, wo ich sage, okay, da müssen wir tatsächlich nochmal auch in die einzelnen Textstellen reingehen, in den Sicherheitsanforderungen. Also insofern sind meine Erwartungen von dieser Veranstaltung erfüllt worden. Ich hoffe, Ihre Erwartungen sind wenigstens halbwegs erfüllt worden. Insgesamt die Atmosphäre fand ich ganz gut und die Betreuung. Und deswegen bedanke ich mich auch nochmal sehr herzlich bei Frau Zimmer und Frau Busacker, die im Hintergrund mächtig gewirkt haben. Und so viel ich weiß, sogar schon die Folien umgesetzt haben in Word-Dateien, sodass auch das Ergebnis dieses Workshops oder die Dokumentation, sage ich mal, des Workshops Ihnen zur Verfügung gestellt werden kann in näherer Zukunft. Das wird jetzt nicht sofort passieren, weil erstens, ich muss nächste Woche auf Dienstreise gehen. Frau Schröder, die mich sonst immer sehr tatkräftig unterstützt, ist 3 Wochen in Urlaub im Anschluss an diese Veranstaltung. Aber ich habe natürlich vor, dass dieser Workshop auch dokumentiert wird im Internet dann wieder des BMU, sodass Sie dann auch selbst nachvollziehen können. Einmal die Resolution, die wird dann dort auch veröffentlicht werden, aber natürlich auch dann die in Word-Dateien umgetexteten Folienbeiträge. Vielleicht ist dann nochmal die ein oder andere Rückfrage nötig, wenn die Texte vielleicht sonst zu unverständlich sind, aber wir werden dafür sorgen, dass dieser Workshop nicht nur hier bei den Teilnehmern unvergessen bleibt, sondern auch ein bisschen dokumentiert wird auf der Internetseite des BMU. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche allen eine gute Heimreise oder ein wunderschönes Wochenende in Berlin.